Fundraising Radio. Dein Podcast aus der deutschen Fundraising und Non-Profit-Szene.
Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge vom Fundraising Radio. Ich muss gerade mal überlegen, ob es jetzt die fünfte oder die sechste ist, weil jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Wir nehmen heute zwei Podcasts hintereinander auf und den wir als erstes aufnehmen, der wird als zweites veröffentlicht. Ich glaube, da müsste das jetzt hier die Nummer 6 sein und wir nehmen gleich die Nummer 5 auf. Aber wie auch immer, ist eigentlich völlig uninteressant. Schön, dass ihr da seid. Danke auch wieder für die Rückmeldungen zur letzten Folge, die ja auf dem Fundraising-Tag in NRW stattgefunden hat. Heute sind wir wieder im Studio und nicht mit dem Mikrofon auf irgendwelchen Veranstaltungen unterwegs und haben wieder eine total tolle Mitsprecherin, eine ganz tolle Kollegin, die wir interviewen, die ich interviewe. Ich rede schon in der Wir-Form, was für ein Quatsch. Es ist Montagmorgen, ich fühle mich schon wieder doppelt. Keine Ahnung, was hier los ist. Also ich habe eine ganz tolle Interviewpartnerin am anderen Ende und wir kümmern uns heute um ein spezielles Thema, was im Fundraising immer noch so ein bisschen eine Nische ist. Dazu aber im Laufe des Gesprächs mehr und ich sag mal Hallo nach Hannover. Hallo Julia.
Hallo, guten Morgen. Ich bin jetzt ein bisschen rot geworden.
Wieso? Wegen der
tolle Kollegin. Ich freue mich.
Ja, der Vorteil von diesem Format, vom Podcast ist, man darf sich ja seine Gesprächspartner aussuchen, ja?
Großartig, ich freue mich noch mehr.
Ja, also guck mal, darfst du dir was einbilden und
muss ich jetzt nicht erwähnen, dass du mich gezwungen hast.
Ja, vielleicht wird im Laufe des Gesprächs ja auch deutlich, warum ich dich gezwungen habe, denn es ist tatsächlich in diesem Fall auch ein bisschen eigennützig, muss man ja schon auch sagen. Genau. Ich habe bei mir im Display steht Julia Marie Meisenburg. Dir ist irgendwie dieser Bindestrich ja irgendwie auch manchmal so ein bisschen wichtig, aber dein Rufname ist Julia, ne, oder?
Ja, Julia Marie haben mich meine Eltern immer nur genannt, wenn es irgendwie ganz dramatisch
wird. Schwierig wird, okay.
Ja, genau. Und zitiert wurde zum Sofa und dann. Nein, das spricht mich kein Mensch an.
Okay, aber dadurch, dass ich dich jetzt auch schon kennengelernt habe, wurde es dann so ein bisschen weiß, wie du so drauf bist. Kam das häufiger mal vor, dass du aufs Sofa musst?
Das wollte ich jetzt eigentlich damit nicht sagen.
Ja, okay, also das ist, dann gehen wir da auch nicht weiter drauf ein.
Das wäre mir lieb.
Ja. Oh, okay, also Julia. Und wenn es mir gleich nicht gefällt, dann werde ich auch mal Julia.
Julia Marie, kommst du mal bitte. So musst du das dann sagen.
Oder wenn ich dann in Sie gehe, Frau Meisenburg.
Dann lege ich auf.
Einverstanden. Da ist dann der Vorteil, dass ich dann diesen Podcast füllen darf mit den Dingen, die mir gefallen und nicht die du erzählst.
Das ist auch gut.
Also,
na, das wird schon.
Julia, du bist Mike. In Hannover, ne, oder?
Ich bin in Hannover, die Sonne scheint, ich gucke in meinen Garten, das ist wunderschön.
Sehr schön. Hast du eine Tasse Kaffee vor dir?
Natürlich, du kennst mich doch.
Du bist ganz furchtbar aufgeregt, hast du gesagt. Warum?
Ich bin nicht aufgeregt.
Ach so.
Ich bin nicht aufgeregt. Ich bin, es ist Montagmorgen, da braucht man ganz viel Kaffee, um ganz, ganz wach zu werden.
Ich habe noch keinen Kaffee, du könntest mir jetzt mal einen digitalen rüberschicken.
Virtuell schicke ich ihn dir.
Sehr gut, ich freue mich. Also, warum bist du hier? Ich habe dich gefragt, ob du mit mir eine Runde podcastest, weil du eben unter anderem ein Thema vertrittst, was im Fundraising noch nicht so weit verbreitet ist, du hast dich sehr intensiv im Fundraising mit Kitas, also Kindertagesstätten und Kindergärten befasst. Dazu würde ich gleich erst kommen. Ich würde ganz gerne erstmal schauen, dass wir dich ein bisschen kennenlernen, dass die Hörerinnen und Hörer dich vielleicht auch irgendwie mit irgendwas in Verbindung bringen können und auch wissen, was du eigentlich mit diesem Fundraising zu tun hast. Also du bist Julia, kommst aus Hannover und darf ich fragen, wie alt du bist?
40.
Oh, ja, ich habe das jetzt
auch. Nicht so schlimm. Also, genau.
Ich habe das jetzt auch vor mir. Das
ist, ja? Ja. Ach du Schreck.
Ja.
Das ist so. Ist nicht so schlimm, wie man denkt. Also Geht's? Das Leben geht weiter.
Ja. Warum um alles in der Welt hat es dich nach Hannover verschlagen?
Ich bin in Hannover geboren und aufgewachsen und du weißt ja, das ist die schönste Stadt der Welt. Wir reden da nicht so häufig drüber, weil wir gerne unter uns bleiben hier.
Also tatsächlich finde ich, die schönste Stadt der Welt, das ist natürlich, da kann man drüber streiten. Ja,
das ist im Grunde keine zweite Meinung, aber gerne, wenn du noch was dazu sagen möchtest, mach ruhig.
Nein, ich würde jetzt dazu überhaupt nichts sagen. Ich kenne nur einen Fundraising-Kollegen, der ständig, wenn er im Zug ist, schreibt, wenn er auf dem Weg nach Hause ist, er ist unterwegs, auf dem Weg in die schönste Stadt der Welt und das ist in diesem Fall nicht Hannover.
Das ist verrückt.
Ja, ist verrückt, aber ist auch so im Norden. Aber wir wollen die Stadt jetzt nicht nennen. Ich glaube, es fängt auch mit H an.
So, da fällt mir nichts ein. Was könnte das sein?
Nee, mir auch nicht. Das ist ja diese... kenne mich da mit dieser norddeutschen Rivalität auch gar nicht weiter aus eigentlich.
Das ist nicht, da gibt's nichts.
Da gibt's nichts, okay.
Nichts aus Hannover. Nein, ich bin kein Lokalpatriot, aber mir gefällt die Stadt schon wirklich gut. Mhm. Und ich lebe gerne hier. Ich lebe hier mit meiner Familie. Mhm. Ich habe 3 Kinder, die gehen hier in die Kita. Mein Sohn kommt jetzt in die Schule, genau. Also da erschließt sich dann das nächste Feld und ja.
Also ja, ganz ehrlich, ich meine, Hannover hat ja so ein bisschen den Ruf in Deutschland eher so wirklich in der Mitte zu sein, halt also auch in allen Dingen in der Mitte zu sein. Das heißt also irgendwie auch völlig grau zu sein und irgendwie keine eigene Meinung zu haben.
Ja, ich muss, Blödsinn, ne?
Ja, ich wäre auch fast in Hannover mal gelandet. Also wir haben ja mal ein paar Jahre in Ostwestfalen verbracht und da war für mich Hannover tatsächlich der Quell des Urbanen. Also um mal irgendwie rauszukommen, um Menschen zu sehen, sind wir tatsächlich nach Hannover.
Siehste?
Ich finde es da gar nicht so.
Das ist auch schön hier. Guck mal, wir haben den Maschsee, wir haben die Eilenriede, größte Stadtwald überhaupt. Wunderbar ist das hier.
Ich bin momentan regelmäßig in Hannover. Ich genieße es auch, wenn ich dann irgendwie noch mal 2 Stunden Zeit habe nach dem Termin. Finde ich gut. Allerdings, was mir an Hannover und Co. immer so missfällt, ist die Tatsache, wenn man was machen will, dann macht man es halt dann auch nur in Hannover, weil bist du mal irgendwie, also bist nicht innerhalb von einer halben Stunde mal woanders, so außer auf dem Land halt.
Na, immerhin.
Ja,
wo willst du denn noch hin?
Ich merke schon, ich kann dich da vermutlich auch nie weiter weglocken.
Also natürlich, also ich gehe Fahrer auch gerne mal woanders hin, aber ich komme eben auch gerne wieder und ich finde, das ist wichtig.
Okay, also Heimat. Also, da haben wir rausgekriegt, du bist 40, ich betone das nochmal, hast 3 Kinder, lebst in Hannover. Wenn ich mir dein Profil anschaue, was du ja auch ab und zu mal in solchen digitalen Netzwerken, in diesem Internet so publizierst, steht da was von Journalistin. Wie kam es denn dazu?
Ich habe Germanistik und Geschichte studiert und auf Lehramt und habe dann festgestellt, um Gottes Willen, also ich kann auf gar keinen Fall in die Schule gehen, das wird eine Katastrophe.
Und Taxifahren kannst du auch nicht?
Taxifahren kann ich auch nicht, was mache ich denn damit? Das ist ja brotlose Kunst, ne? Wie es immer heißt. Und habe dann ein Praktikum gemacht vor 1000 Jahren bei der Zeitung und habe festgestellt, oh, das kann ich. Und bin dann dabei geblieben, habe Volontariat gemacht in Hannover. Mhm. Und ich habe dann ganz, ganz, ganz lange eben als Journalistin gearbeitet.
Also, Hattingen, Hannover, haha. Du sagst, es ist früh am Morgen, ne? Also, die Hannoveraner Tageszeitung heißt dann so richtig, wie man sich das klischee-mäßig vorstellt, vom Karnickelzüchter bis zum Leichtathletikfest über die Kommunalpolitik?
Ich bin nicht so sportaffin. Also, Sport habe ich nicht gemacht. Das war das Einzige, was ich im Volontariat nachdrücklich ausgeschlossen habe. Aber sonst habe ich alles gemacht. Genau. Okay. Und dann habe ich vor allen Dingen Politik, also Lokalpolitik und Landespolitik gemacht.
Ah, okay.
Genau.
Also kurz sagen, also zwischen Kommunalpolitik und Landespolitik ist, wenn ich es mitkriege, ja durchaus auch nochmal ein Schritt, also im Journalismus. Ne? Also das eine.
Okay. Ja.
Das heißt,
da war ich dabei.
Genau. Das war dann bei der Hatz oder wo war das?
Ich war bei der Hatz, ich war bei der Neuen Presse und ich habe zum Schluss ganz lange für die Bild-Zeitung gearbeitet.
Irgendwie muss man sein Geld ja verdienen.
Also,
ja, das ist hier mein Kumpel Tobi, den du ja auch kennst. Der hat dann auch ab, also wenn er über seine Referenzen spricht, der ist ja Fernsehjournalist, sagt er das auch ab und zu mal mit der Bilder. Man sagt so, ja, naja, irgendwie halt Medienschlampe, ne? Und aber er spricht dann immer von einer Story von Britney Spears, die er durch ein Interview mit der Bild-Zeitung irgendwie mal, also für Bild Online mal machen durfte.
Diese Geschichte kenne ich auch schon, ja.
Also, das ist immer das Schöne, da kann man über Britney Spears eigentlich ziemlich schnell übertünchen, dass man bei der Bild...
Richtig. Man muss abdenken dann davon, das ist so.
Ja, Gott, hat nicht jeder irgendwie irgendwelche
dunklen... So ein dunkles Kapitel, meinst du so?
Ja, hast du eins?
Ja, das war es doch schon.
Bild.
Willst du jetzt noch in die Tiefe gehen in dieser Sache? Nein.
Ich versuche ja irgendwie den Bogen zu kriegen, wie du von der Bild dann irgendwie ins Fundraising gekommen bist. Aber das...
Das ist ganz einfach. Ich wollte, ich habe 3 Kinder bekommen und während der Elternzeit festgestellt, dass ich da nicht mehr hingehen kann, ohne mich zu verbiegen. Mhm. Und das war das eine. Und das andere war, dass meine Kinderlein irgendwann in den Kindergarten gekommen ist und ich gesehen habe, wie groß der Bedarf ist an Dingen, die da angeschafft werden müssen und so weiter. Und habe dann bei einem Elternabend nicht schnell genug weggeguckt, als es darum ging, der Förderverein suchte eine neue Vorsitzende.
Super.
Und so, dann bin ich das geworden. Das hat mich am Anfang ein bisschen erschrocken, weil ich so gar nicht wusste, was da auf mich zukommt. Und als ich es dann aber angefangen habe und wie gesagt, der erwähnte Bedarf, der wurde dann noch deutlicher und dann habe ich das gemacht. Und so bin ich, ohne zu wissen, was das eigentlich ist, ins Fundraising gerutscht. Also weil wir einfach Fundraising gemacht haben. Mhm. Wir wollen ja über das Projekt später noch sprechen, ne? Ja,
aber sowas von, genau.
Das, wir wollen das alles gleich vorwegnehmen, genau.
Das, ich wollte gerade sagen, das soll ja der Schwerpunkt letztendlich auch unserer Folge sein. Aber ich meine, so diese Elternabende, das ist ja, das kenne ich ja
Graus,
auch.
Ein Graus. Da sitzen dann irgendwie, sind ja meistens nicht besonders viele.
Immer dieselben vor allen Dingen.
Es sind immer dieselben. Und dann geht es darum, wer übernimmt welche Aufgabe und alle gucken betreten zu Boden und scharren mit den Füßen und
Dann bist du immer die Frau, die, also ich meine, ich gebe zu, ja, ich oute mich jetzt hier auch, ich habe ja auch zwei Kinder und die sind auch beide in der Kita. Ja. Ich oute mich ja durchaus als jemand, der diese Elternabende so weit wie es geht immer verlagern kann auf die Frau des Herzens so.
Ja.
Und die ja dann auch meistens dann immer irgendwie dahin geht, aber ich war auch mal mit. So, und dann bist du quasi als Julia genau diejenigen, die immer diese Sitzungen retten, weil sie nämlich dann nicken und die Hand heben. Das ist super. Also eigentlich genau. Bist du meine persönliche Heldin.
Ich freue mich. Ich bin jetzt, vor allem, das ist jetzt ja noch viel schlimmer, jetzt bin ich diejenige, die bei diesen Sitzungen immer sagt, so, und wer kann denn noch was machen? Ja. Und dann ganz intensiv und persönlich anspreche und ich bin eigentlich dann die Gehasste jetzt, ne?
Lass uns gleich erstmal zur Kita kommen, weil mich da natürlich auch ein bisschen was rund um die Kita interessiert. Also du hast dann quasi dann Sachen gemacht, also einfach durch die Praxis und durch die Pragmatik bist du dann da irgendwie in dieses Fundraising gekommen, aber dann habe ich...
Ich wusste ja nicht, dass das ist. Also wir haben halt eine Adaption, ich habe das vorher noch nie gehört. Also ich habe diesen Begriff Fundraising wirklich vorher noch nie gehört. Also ich glaube, da geht es mir so wie vielen Menschen. Ich habe das vorher nie gehört und wie gesagt, wir haben dann so kleinere Aktionen gemacht, weil eben der Bedarf da war und wir Geld brauchten. Und irgendwann habe ich festgestellt, da scheint ja ein System hinter zu stecken und habe mich dann natürlich eingelesen, bin dann erstmalig darauf gestoßen, auf diesen Begriff eben. Mhm. Und dann habe ich hier gesehen, dass es in Hannover eben diese Möglichkeit gibt, beim EMSZ die Ausbildung zu machen.
Was ist das EMSZ?
Evangelisches Medienservicezentrum.
Okay.
Und die haben... ich bin nicht sicher, ob es jetzt überhaupt noch läuft, aber die haben bis vor anderthalb Jahren eben zusammen mit der Fundraising-Akademie eine Ausbildung zum Fundraiser angeboten. Und das habe ich gemacht. Das dauerte anderthalb, zwei Jahre. Genau. Okay. War, ist genau wie mit der Akademie eben auch, mit Präsenzkursen und so weiter. Mhm. Das habe ich gemacht.
Und du bist da gelandet, weil die Kita, über die wir noch sprechen werden, auch in evangelischer Trägerschaft ist oder war das Zufall?
Das war nicht Zufall, sondern du kannst an diesen Kursen nur teilnehmen, wenn du irgendwie, also entweder hauptamtlicher Mitarbeiter bei Kirchens bist oder eben ehrenamtlich für Kirchens engagierst. Und das war jetzt in meinem Fall eben.
Mhm. Für einige ist das jetzt vielleicht irgendwie ein alter Hut, aber trotzdem auch für diejenigen, die jetzt vielleicht nochmal neu dazukommen. Wie muss man sich so eine Ausbildung vorstellen? Was passiert da? Also jetzt hast du gesagt, es ist ein Mischding aus Präsenzphasen und eigenem Lernen, aber was wird dir da beigebracht?
Alles. Von wie schreibst du einen Spendenbrief bis... was für Aktionen gibt es, was muss überhaupt in der Organisation vorhanden sein, damit du Fundraising einführen kannst und so weiter. Was braucht es, also es ist das ganze Programm.
Okay, und nach diesen anderthalb, zwei Jahren, wie du sagst, gehst du dann da raus und kannst dann von dir aus erstmal sagen, ich habe zumindest begriffen halbwegs, worum es geht und ich fühle mich fit, um dann tatsächlich auch dazu arbeiten.
Genau, also das Ziel ist ja schon, dass du während der Ausbildung die Dinge, die du da gelernt hast, auch schon immer umsetzt.
Okay. Wie viele Menschen wart ihr da?
Ich glaube, wir waren 16.
Hast du,
15 oder 16.
Hast du zu denen noch dahingehend Kontakt, dass du weißt, dass die alle noch aktiv sind? Oder?
Die sind alle, also ich glaube, ja. Also ich habe nicht zu jedem Einzelnen mehr Kontakt, aber wirklich, glaube ich, zum Gros schon. Und natürlich, die sind alle noch aktiv. Also viele sind als Kirchenkreis-Fundraiser. Also wie gesagt, die kommen ja von Kirchens. Sind als Kirchenkreis-Fundraiser. Das ist auch eine Kreis. Also Kirchen, die sind als Kirchenkreis-Fundraiser aktiv. Genau, und da das im Grunde ja.
Okay. So ist das. Also einen kennen wir ja, ne? So, der mit ziemlicher Sicherheit auch jetzt hier an der Stelle zuhört.
Genau. Ja. Den Lukas.
Den Lukas, genau.
Den Lukas Scheel, mit dem habe ich zusammen die erste Ausbildung gemacht, eben über das EMSZ. Großartig. Großartig.
Also Lukas ist großartig, oder jetzt die
Ausbildung? Lukas ist großartig, die Ausbildung war auch gut, aber Lukas ist großartig, so. Na klar.
Also wann war das? Wann hast du das gemacht?
Ich bin im Oktober letzten Jahres fertig geworden, also
okay.
Sommer Sommer 2014 hat es angefangen und letztes Jahr war Schluss. Eine Abschlussprüfung. Wir mussten ja zwischendurch immer Hausarbeiten schreiben. Ja. Dann gab es eine Abschlussarbeit, dann gab es noch eine Prüfung und dann durften wir uns freuen über ein wunderbares Zertifikat.
Aber sag mal, jetzt ich brauche keine Frage stellen, worüber du deine Abschlussarbeit geschrieben hast, ne?
Nee. Willst du es trotzdem fragen?
Nein, darüber wird dann auch noch zu reden sein. Genau.
Richtig, richtig.
Aber jetzt umso mehr verwundert es mich, beziehungsweise nahe verwundert ihr nicht unbedingt. Du scheinst ja eine Frau zu sein, die was erreichen will und lernen will. Denn wenn du sagst, du bist im Oktober erst fertig geworden, denn im November haben wir uns persönlich kennengelernt, dann ging es
nämlich. Nein, wir haben uns vorher schon kennengelernt. Da muss ich dir jetzt aber grob ins Wort fallen und bin auch ein bisschen beleidigt, dass du dich daran nicht mehr erinnerst.
Ich war ja auch in eurem Kurs.
Dass du ja sozusagen als Dozent mal im ersten Kurs eingeschert bist.
Mehr Culpa, ich bin eingesprungen, genau, glaube ich.
Richtig.
Stimmt.
Aber macht nichts, dass wir da keinen bleibenden Eindruck bei dir hinterlassen haben.
Nein, doch, ihr habt sehr wohl einen bleibenden Eindruck, also als Gesamtheit habt ihr einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ihr wart nämlich der erste Kurs in meinem Leben, wo auf dem Evaluationsbogen hinten drauf stand, ich sei zu albern gewesen und zu dogmatisch.
Das glaube ich nicht.
Doch, aber hallo.
Also ich habe da jemanden im Verdacht.
Ich weiß es ja nicht, wer es ist, aber das war wirklich, also ich fange damit mittlerweile auch gerne mal an. Also ich habe das jetzt auch so ein bisschen gedreht.
Ja, ich erinnere mich auch, dass du das tatsächlich bei dem Kurs Online-Fundraising, da hast du das, glaube ich, auch als Einstieg benutzt.
Genau.
Aber ich bin nicht wach geworden, also ich habe es offensichtlich nicht.
Nee. Also ich war etwas, ich hasse ja Evaluationsbögen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde die furchtbar. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres. Also da lesen zu müssen, wie man denn so gewesen ist. Also entweder es war halbwegs gut.
So. Nee, ich finde auch, wenn, dann kann man es ja auch direkt sagen. Also ich finde eher ein offenes Wort.
Also wie gesagt, da war ich jedenfalls zu albern und zu dogmatisch. Und das mit dem
Wunder hat dich jemand erkannt, ne?
Man muss es total. Total. Also das mit dem albern, gut, das könnte ich abstellen, ja, aber das mit dem dogmatisch, das gebe ich nicht ab. Aber gut, das ist jetzt nochmal ein anderes Thema. Wir wollen nicht über mich reden. Also da haben wir uns kennengelernt und das war, glaube ich, auch im Sommer.
In Hannover, ne? War das? Natürlich war das in Hannover, genau.
Im Stefanstift, richtig.
Wir waren im Stefanstift, sehr schön da.
Auf jeden Fall.
Leckeres Essen, viel Kaffee.
Das ist auch dein Lebensthema. Darfst du vielleicht?
Das ist mein Lebensthema, mein ganz großes Lebensthema ist Kaffee.
Ja, da muss man den Hörerinnen und Hörern vielleicht auch nochmal sagen, dass man dich tatsächlich nicht erleben sollte in einer Ausbildungssituation, die über mehrere Tage gibt, wo der Kaffee nicht deinen Ansprüchen entspricht.
In dem der Kaffee leer ist. Ja. Das ist das ganz Schlimme. Das hat nichts mit Ausbildungssituationen zu tun, das ist immer so. Man ist gut beraten, wenn man mir viel Kaffee zur Verfügung stellt, immer.
Okay, einverstanden. Aber jetzt nochmal zurück zum eigentlichen Gedankengang. Ich bin jetzt schon doch verwundert, dass du dann, wenn du sagst, du bist im Oktober fertig geworden, dass wir uns dann im November bereits, dann nicht zum ersten Mal, aber zum zweiten Mal wiedergesehen haben, weil du nämlich dann gesagt hast, ich mach noch weiter.
Wieso findest du das verwunderlich? Also ich habe einfach gemerkt, das war gut. Also wie gesagt, diese anderthalb, zwei Jahre, die waren sehr gut. Aber ich finde, da konnte ich noch drauf aufbauen. Und im ersten Teil, also in dem EMSZ-Kurs, war eben sozusagen wahrlich nicht der Schwerpunkt auf diesen ganzen Online-Geschichten. Und das habe ich gedacht, für mich, das möchte ich gerne auf jeden Fall ausbauen.
Okay.
Und deswegen war ich dann bei dir.
Nein, du warst nicht bei mir, um Gottes Willen. Du warst bei der Fundraising-Akademie, ganz, ganz, ganz wichtig.
Ach so, warst du da nicht? Ich habe irgendwie gedacht, du hättest da...
Ja, stopp, also ich biete diese Ausbildung nicht an, sondern die Ausbildung bietet die Fundraising-Akademie an. Ich sage ja jetzt auch mal bescheiden, dass ich da sicherlich meinen Anteil dran hatte, dass es diese Ausbildung gibt, auch inhaltlich als auch so, aber das ist eine Ausbildung der Fundraising-Akademie und nicht von mir. Wichtig, du hast nicht mit mir den Vertrag geschlossen.
Nein, nee, mit dir habe ich nicht den Vertrag. Nein, das ist okay. Ja. Nein, jedenfalls, es kam mir schon auf die Inhalte an. Und da ich dich ja nun auch schon erlebt hatte und du in dem ersten Kurs ja auch schon angedeutet hast, was da alles noch möglich ist, war das eben für mich wichtig, oder habe ich gedacht, das wäre für mich wichtig, eben diese Teile auch noch mitzunehmen.
So, und da warst du dann von November bis
Februar.
Ende Februar, März hätte ich jetzt gesagt, genau. Und seitdem hat die Kita, für die du aktiv bist, auch ein Online-Spendenformular?
Räusper. Nee, das hat es schon, aber nicht so schön, wie es eigentlich sein müsste.
Ich will ganz ehrlich sein,
die Kita, für die ich das mache, momentan jetzt mache, also über das Projekt, über das wir hoffentlich noch sprechen,
nein,
das hat diese wunderbaren Sachen alle noch nicht, weil der Bedarf nicht mehr an dieser Stelle nicht mehr da ist.
Okay, aber das ist sehr gut, wenn der Bedarf nicht mehr da ist. Dann scheint genau. Ihr ja, entweder scheint es die Kita nicht mehr zu geben oder aber das Projekt ist erfolgreich ja, beendet. Wir würden nicht podcasten, wenn es die Kita nicht mehr gäbe. Also kann man da auch schon sagen, das wird alles super.
Nein, das Projekt ist mehr oder weniger erfolgreich abgeschlossen.
Aber dann nochmal zurück, denn ich komme jetzt da nochmal auf ein Gespräch, was wir auch da vor Ort hatten in Schmitten, wo ich übrigens letzte Woche wieder war. Ich war
herzlichen Glückwunsch. Ja, hat es geschneit?
Es hat nicht geschneit. Es war sogar schönes Wetter.
Echt?
Wann war ich denn da? Heute ist Montag.
Gab's Kaffee?
Es gab Kaffee. Freitag war ich da, genau. Hey, das ist 3 Tage her. Es gab Kaffee, ja, tatsächlich.
Ich freue mich.
Ja, ich habe sogar was zu essen gekriegt hinterher noch. Aber das ist auch immer.
Auch das ist schön. Das ist schön.
Also, wir schweifen schon wieder ab. Nein, was ich sagen, worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, dass wir dann in Schmitten ein Gespräch hatten, wo es dann darum ging, dass du eigentlich sagst, ich nutze jetzt die Chance meiner beiden Ausbildungen, meiner Erfahrungen im Fundraising und mache mich selbstständig.
Genau, das habe ich gemacht. Im Grunde schon während der Ausbildung bei dir. Ich habe mich im Januar selbstständig gemacht mit der Agentur Fundbüro. Mhm. Und ich verbinde damit sozusagen Öffentlichkeitsarbeit, das kann ich ja auch, Texte schreiben, das kann ich ja aus meinem ersten Leben als Journalistin eben jetzt mit Fundraising und in erster Linie für Kitas und Schulen und Sportvereine. Das
Sportvereine?
Also Sportvereine, genau, die haben nämlich auch einen großen Bedarf.
Ja, ich wollte gerade sagen, aber Sportvereine, also ich, das war jetzt auch nie mein Thema so an der Stelle, aber wenn ich das...
Ich bin ja auch nicht so der Sportler, aber ich finde, das muss man auch nicht sein.
Nein, das muss man definitiv nicht sein, aber ich glaube, man muss ja auch kein Kind sein, um Kita-Fundraising zu machen.
Genau.
Aber nein, ich glaube, dass da wirklich ein echter Nachholbedarf ist.
Oh ja.
Und vor allen Dingen, ich wüsste jetzt spontan auch so aus der Szene irgendwie kaum Agenturen oder Kollegen, die das tatsächlich dieses Feld auch besetzen. Also ist mir jetzt.
Ja, das ist doch gut.
Ja, nee, eben. Positiv gemeint.
Genau.
Also ich sehe das hier in der Nachbarschaft, die haben so einen Kunstrasenplatz, den wollten sie irgendwie finanziert bekommen, und haben dann irgendwie auch mit irgendeinem professionellen Anbieter dann irgendwie so Quadratmeter verscherbelt, dieses übliche Modell. Aber die Ausschreibung, mal ganz abgesehen von der echt suboptimalen Optik, das kann man ja noch drüber streiten, bis hin aber wirklich zu solchen Sachen wie Verkaufen und sowas, also wirklich, das war hinten und vorne, stimmte da auch das Wording und die Juristerei einfach aus meiner Sicht nicht.
Das ist aber ja bei ganz vielen das Problem. Das ist ein Riesenproblem und das gilt sowohl für Sportvereine, aber auch gerade für Kitas, Öffentlichkeitsarbeit. Also, dass sie überhaupt nicht darstellen können, mit welchen Funden sie eigentlich wuchern können und wo eigentlich das, also beides, wo auch das Problem liegt, was sie eigentlich brauchen. Ja. Das ist jetzt so mein Eindruck, dass da haben wirklich ganz viele ganz, ganz, ganz großen Nachholbedarf.
Ja.
Und da kann man ja was machen.
Ja, definitiv. Also gerade Öffentlichkeitsarbeit und Kitas, da komme ich jetzt auch wieder ein bisschen rein. Aber dazu gleich. Du hast gesagt, Agentur Fundbüro, wo kann man dich denn finden? Kann man dich finden?
Man kann mich finden. Natürlich kann man mich finden. Ich hatte ja einen tollen Kurs, also man kann mich finden. Ja, www.agenturfundbüro.de.
Okay, und man kann dich dann fragen, wenn du genau zu diesen Themen unterstützen sollst. Also du kommst auch gern sicherlich mal vorbei und machst mal so Fundraising-Einführungen.
Natürlich gerne.
Genau. Also, liebe Leute, ruft die Julia an, ganz frisch, neu und selbstständig. Gibt dir eine Chance. Die Frau hat wirklich Ahnung von den Dingen, über die wir...
Danke, ja, sie ist wieder rot geworden.
Bist du schon wieder rot geworden? Ich habe gut, dass wir die Kamera ausgemacht
haben. Absolut, ich bin sehr froh darüber.
Vielleicht, so was ist hier, Übersprungshandlungen wären jetzt vielleicht nicht schlecht.
Ja.
Hund streicheln.
Der liegt so weit weg.
Torte holen.
Hörst du ihn eigentlich schnarchen?
Überhaupt nicht. Also ich müsste jetzt mir mein Mikrofonverstärker, meine Kopfhörerverstärker
aufdrehen. Nee, ich glaube, es ist ein Mops und der schnarcht ja, wie man weiß. Ne? Und ich höre ihn sehr deutlich. Ich bin also ganz froh, wenn du ihn nicht hörst.
Nee, ich höre ihn nicht. Definitiv nicht. Alles gut.
Gut.
Genau. Kein Mops mehr. Also, ja, jetzt aber nicht über Sport, nicht über Online und nicht über Hannover reden.
Kita.
Fass doch mal oder sag doch mal ganz kurz, was an deiner Kita so besonders ist, worum es geht und warum das ein Thema für einen Podcast ist.
Also die Kita ist also Kita St. Thomas ist das hier, in Deutschland muss ich nochmal sagen, in Hannover, ist die älteste Kita hier im Stadtteil, weit über 60 Jahre alt. Also hier ist im Grunde jeder Ricklinger ist hier zur Schule, nicht zur Schule, ist hier eingeschert, hat hier die wesentlichen Dinge gelernt. Und die ist wirklich in einem ganz desaströsen Zustand. Also es fängt an beim maroden Dach bis hin zu den maroden Sanitäranlagen. Aber das wesentliche Problem ist, dass sie keinen Bewegungsraum hat. beziehungsweise der ist zugemacht worden aus Brandschutzgründen. Und nun musst du dir das so vorstellen, dass 95 Kinder besuchen diese Anstalt, sage ich mal, besuchen den Kindergarten. Und wenn es kalt ist oder wenn es regnet, dann müssen diese Kinderlein alle auf einer sehr, sehr engen Diele toben, spielen, ja, irgendwie mal ihre Aggression rauslassen. Und auf dieser Diele wird aber eben auch gegessen und von dieser Diele gehen die Gruppenräume ab und du kannst dir nicht vorstellen, das ist ein infernalischer Lärm. Wirklich gruselig. Also die Krankheitsrate ist riesengroß, riesenhoch, sowohl bei Erzieherinnen als auch bei den Kindern und es ist wirklich ein riesengroßes Problem.
Ich mal frage ganz kurz, wenn das, wenn du sagst, das ist alles ganz grausam von den baulichen Umständen und so weiter. Ich meine, die ganzen Kita-Gesetze sind ja Ländergesetze. Das ist ja Niedersachsen, NRW unterscheidet sich da auch ja, sicherlich nochmal in Nuancen. Aber warum existiert das Ding denn dann noch? Warum ist das noch nicht dicht gemacht?
Ja, das war genau das Problem. Also das ohne diesen Bewegungsraum war eben oder war die Kita von der Schließung bedroht. Das ist ganz klar. Aber eben, du hast es ja vorhin schon gesagt, der ist eben, der Kindergarten ist in kirchlicher Trägerschaft, hier ist das der Stadtkirchenverband, der ist komplett pleite und ja, hat immer gesagt, wir können auf gar keinen Fall Geld dazugeben. Also es war ganz klar, also in den Räumlichkeiten selbst ist keine Möglichkeit mehr vorhanden, irgendwas einzurichten und es sollte neu gebaut werden. Und dann gab es also viele, viele, viele Pläne, irgendwie für ursprünglich 300.000 Euro sollte was neu gebaut werden und es wurde aber gleich gesagt, also der Träger kann auf gar keinen Fall irgendwas dazugeben.
Das ist aber fatal, ich meine, so als Träger dann seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, vermutlich ja mehr Mitarbeiterinnen, dass das Signal zu geben, also wir können nichts geben, also mehr oder weniger springt selber, wenn ihr überleben wollt.
Genau, und das war auch eher so, dass es, also die waren wie paralysiert. Also die standen da, haben immer nur gesagt, ja, es gibt halt dieses Problem und wir wissen irgendwie nicht und dürfen auch nicht so richtig drüber sprechen, damit das gar nicht groß an die Öffentlichkeit kommt, dass es eben dieses Riesenproblem hier gibt. Und ich erwähnte ja vorhin schon, ich habe diesen Vorsitz des Fördervereins notgedrungen übernommen und habe dann gedacht, so nee, aber ich habe jetzt echt keinen Bock, hier irgendwelche Eltern-Kind-Treffen zu organisieren oder sonst was. Also wenn das Problem doch so groß ist und steht ja im Grunde auch im Raum, machen wir doch einfach das. Das war auch so ein bisschen, ich gebe es ehrlich zu, am Anfang komplette Selbstüberschätzung, weil ich mir das ganz leicht vorgestellt habe. Ach, dann fragen wir mal so ein bisschen und machen mal so ein bisschen, weiß ich nicht, Kuchen verkaufen, keine Ahnung, und dann kommt ja, das jetzt schon von uns alleine. Gott sei Dank, ehrlich gesagt muss ich eben rückblickend sagen, Gott sei Dank war ich da so naiv. Also ich habe gedacht, oh, das wird schon.
Ja. Wann war das oder wann hast du begonnen mit der Arbeit dort vor Ort?
Ich habe März 2013 bin ich diese lustige Vorsitzende geworden und im August haben wir richtig angefangen. Und da hatten wir die Möglichkeit, bei der Drogeriekette DM, wir haben hier so eine DM-Filiale, an die Kasse zu gehen, haben eine Stunde lang Zeit gehabt oder haben da an der Kasse gesessen. Alles, was in dieser Zeit an Einnahmen reinkam, wanderte eben in unsere sogenannte Baukasse. Boah. Großartig. Und es war so, wir haben halt vorher, und das ist, finde ich, damit steht und fällt es überhaupt, wir haben halt vorher ganz, ganz viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Also wirklich, wir haben es jedem erzählt, der es auch nur ansatzweise hören wollte, dass es an diesem Tag eben stattfindet und dass man bitte seine Jahresvorräte an Windeln und so weiter kaufen soll. Und der Laden war so voll, dass sie, also so voll war es da überhaupt noch nie. Der ganze Laden war voll von Leuten, die für die Kita St. Thomas ihr Zeug da kaufen wollten. Okay. Und es war dann nachher so, dass DM noch die zweite und die dritte Kasse geöffnet hat und wir haben nachher alle Einnahmen gekriegt. Das war richtig klasse. Und das waren, also innerhalb von einer Stunde 3.000 Euro. Und das war sozusagen unser Startschuss. Und dann haben wir gedacht, Mensch, das ist ja so easy, das machen wir jetzt.
Jetzt sind wir vielleicht da schon zu sehr auf Instrumentenebene, aber bevor wir das ganze Große geklärt haben, wie habt ihr dann da so ein Follow-up gemacht? Also war das eine einmalige Einnahmegeschichte oder habt ihr tatsächlich auch geschafft, die Menschen, die da in dem Moment eingekauft haben, irgendwie noch weiter zu informieren und vielleicht sogar im Idealfall zu binden?
Nein, nee, das haben wir überhaupt nicht gemacht. Ich sag's ja, wir haben überhaupt keine Ahnung von gehabt.
Pragmatisch. Ganz pragmatisch.
Ganz pragmatisch, wir haben gar nichts gemacht. Also wir haben uns keine Adressen aufgeschrieben oder sonst irgendwie was. Nö, wir haben dann ab und an mal was hier, wir haben so eine Stadtteilzeitung, da haben wir immer was geschrieben, aber jetzt nie irgendwie strategisch das Ganze angegangen, nie.
Okay, aber also was ich schön finde, ist, dass du sagst, letztendlich sind das ja dann auch schon wieder doch die 2,5, 3 Jahre, ja, die man ja auch im Lehrbuch mäßig immer wieder ansetzt und sagt, macht mal 2,5, 3 Jahre und dann gucken wir mal weiter und bis dahin ist es letztendlich auch eine Durststrecke. Habt ihr diese Durststrecke auch erlebt am Anfang?
Wir haben ganz viele Durststrecken gehabt und wir hatten auch zwischendurch immer wieder Situationen, in denen wir gedacht haben, okay, jetzt schmeißen wir hin, das hat überhaupt keinen Sinn mehr. Also natürlich war unser Ziel immer, dass wir den Träger doch irgendwie überreden, ne, durch unser ganzes Engagement, doch ein bisschen Geld zu geben. Das ist uns, das will ich gleich vorweggreifen, auch am Ende geglückt.
Ja.
Also sonst wäre es, muss man ehrlich sagen, hätte das auch nicht geklappt. Aber wir haben dann 98 Millionen Aktionen gestartet und standen aber immer wieder zwischendurch vor der Situation, schaffen wir nicht.
Aber jetzt noch das mal, schaffen wir nicht. Ja. Nochmal ganz zurück zum eigentlichen Thema. Also es ging darum, ihr musstet jetzt nicht nur die Kita retten, sondern eigentlich primär ging es um diesen Bewegungsraum.
Ja, das steht und fällt ja damit. Also okay. Ohne Bewegungsraum keine Kita.
Okay. Und wurde dann irgendwie auch die Pistole auf die Brust gerückt und zu sagen, ihr müsst es jetzt in Zeitraum X und wir geben euch jetzt die Chance, bis dahin müsst ihr Summe Y, nein. Oder wie lief das?
Es war eher so, um es ganz offen zu sagen, also wie gesagt, das ist in kirchlicher Trägerschaft, das ist so ein bisschen kompliziert. Hier hängt noch eine Kirchengemeinde mit drin. Und die wollten im Grunde nie, dass wir das großartig öffentlich kommunizieren. Das ist natürlich ein Fehler.
Ja, klar.
Ja, also die wollten weder, dass wir sagen, okay, also wir haben das und das Problem und die Kita steht vor der Schließung, aber die wollten jetzt zum Beispiel auch nie sagen, dass eben der Träger kein Geld dazu gibt und so weiter. Also das war so ein bisschen schwierig, da Überzeugungsarbeit zu leisten, aber du siehst, wir haben es am Ende geschafft.
Okay, also dann hatte Julia hatte auf einmal die Idee, wir machen ein bisschen Kuchenverkauf, stellt dann fest, das funktioniert alles nicht, dann haben wir irgendwie durch Zufall...
Ja, das funktioniert natürlich schon, aber ja, nicht in
der Summe. Ja, 100 Euro für, ne? Also, oder
mal ja, genau.
30,40 Euro.
Also, dann hatten wir am Anfang, weiß nicht, in der Kasse 500 Euro und haben uns jedes Mal ein Loch gefreut und ganz, ganz toll, aber das ist natürlich, wenn du das Ziel hast, irgendwie 300.000 Euro brauchst du,
ja.
Das ist übrigens nebenbei bemerkt jetzt deutlich mehr geworden natürlich, wie es immer ist, wenn man baut, 413 nehme ich jetzt, aber gut. Ja, dann kommst du mit Kuchenverkauf an der Stelle nicht weiter.
Okay. Wie war denn dieser Effekt oder wann habt ihr das denn tatsächlich euch selbst eingestanden oder habt ihr euch das wirklich selber eingestanden oder hast du nur du es dir selber eingestanden, dass man dann 38 Jahre sammeln müsste, bis man es denn tatsächlich hinkriegt?
Ich glaube, ehrlich gesagt haben wir uns das nie so richtig eingestanden. Also dadurch, dass es ja keine Deadline in dem Sinne gab, bis XY müssen wir fertig sein. Wir wollten es halt ganz schnell. Und während der Ausbildung habe ich aber gemerkt, auch mit schnell, also natürlich einerseits habe ich gesehen, okay, die Baukasse füllt sich, aber nicht wirklich so in dem Maße, wie wir es brauchen. Und dann habe ich während der Ausbildung irgendwann festgestellt, nee, also wenn wir das nicht jetzt strategisch machen, dann klappt das nie. Und auch die Großen ins Boot holen. Also nicht immer nur irgendwie hier Oma Kasubke von nebenan irgendwie um 5 Euro bitten, sondern eben, es muss schon ein bisschen mehr kommen.
Wie hast du das dann, als das dann festgestellt wurde, wie hast du das dann kommuniziert oder wie ist das dann aufgenommen worden?
Also ich habe das ganz große Glück, dass in diesem kleinen Förderverein, das sind nämlich nur 40 Mitglieder. Also ich finde es jetzt nicht besonders
viel. Bei 90 Kindern und überlegst, ich meine, das ist ja...
Ja, es sind auch viele doppelt und so, aber gut. Also wie gesagt, ne?
Fast 50% Abdeckung. Ich meine, das ist.
Ja, aber ich meine, ich erwähnte ja schon, der Kindergarten ist 60 Jahre alt. Man möchte ja meinen, irgendwie, da sind auch oder bleiben auch Leute erhalten, die irgendwie früher schon mal da waren. Ja,
ich glaube, genau das ist die Herausforderung wieder bei Kita-Förderverein.
Ganz genau, ja.
Dann bist du weg.
Genau, nach 3 Jahren Kindergartenzeit verabschiedet es sich dankend.
Ja. Hast du vielleicht noch Glück, dass du, oder hast als Verein vielleicht noch Glück, dass eine Familie nicht realisiert, dass irgendwie die Daueraufträge weiterlaufen oder die
Lastschriften? Genau, das ist vergessen. Genau, dann kriegst du nochmal ein Jahr nochmal deine 10 Euro und das war's dann aber auch.
Genau.
Ja, genau. Ja, wo waren wir jetzt?
Wir waren stehen geblieben bei, wie habt ihr das denn dann erkannt und wie hast du das dann kommuniziert? Und du hast gesagt, es gibt.
Genau, ich wollte sagen, ich habe das große Glück, dass in dem Vorstand des Kindergartens. Da sind wirklich ganz engagierte Leute. Also wir sind eine Gruppe von 6, bestenfalls 7. Und da war das irgendwie nie ein Problem, das zu erklären. Also ich habe dann immer mitgeteilt, was ich da während der Ausbildung gelernt habe. Und das war denen völlig klar. Also ich glaube, mir ist das ganz gut gelungen, das zu kommunizieren, was wir brauchen, was wir machen müssen, wie wir es jetzt angehen. Und die waren dann Feuer und Flamme.
Okay, aber dann
genau so gesehen.
Da grätsche ich aber jetzt nochmal rein. Also, bitte. Dann saht ihr schon in dem Moment, dass du schon in der Ausbildung bist, aber irgendwann muss bei dir dann auch mal der Funke gekommen sein, dass du gesagt hast, okay, das funktioniert so nicht und jetzt informiere ich mich mal und ich recherchiere mal.
Ach so, meinst du? Ja. Nee, ich habe das, wie gesagt, während ich habe immer gegoogelt, Kindergarten, Geld,
Spende.
Und bin dann irgendwann... Aktionen, bin ich eben auf dieses Ausbildungsangebot gekommen und habe dann gedacht, Mensch, ach, da gibt es, also wie eingangs schon gesagt, da gibt es tatsächlich sogar einen Begriff dafür, ist ja verrückt. Bin dann darauf gestoßen und hatte dann wirklich das große Glück, dass, wie gesagt, ich eben als Ehrenamtliche daran teilnehmen konnte, beziehungsweise dass die Landeskirche einen Teil davon bezahlt hat, meine Ausbildung. Ist ja auch nicht ganz günstig.
Definitiv, ja. Sehr gut, okay. Und dann, gut, dann gab es in dem Förderverein entsprechende Vorreiterin, das warst dann du, und dann es ist ja dann auch häufig bestimmt, also ich unterstelle das jetzt mal, so eine Luxussituation, da ist eine Frau, die engagiert sich sehr und die macht auch sogar noch eine Ausbildung und die will das Gelernte jetzt auch noch umsetzen. Genau. Super!
Ja, das war eine Win-Win-Situation für mich. Genau. Ja.
Okay, aber dann hast du natürlich trotzdem immer noch 300.000 minus 38,40 Euro Kuchenverkauf noch vor dir gehabt. Wie bist du denn dann vorgegangen?
Also erstmal habe ich Gott sei Dank nach wie vor alle überzeugen können, dass wir das tatsächlich an die Öffentlichkeit bringen müssen. Ich finde, wie sagte ich ja vorhin schon, ich finde, damit steht und fällt es. Mhm. Also, ne, dass man überhaupt das Problem bekannt macht, auch sagt, ne, wo hakt es denn jetzt? Dann haben wir wirklich, ich möchte jetzt rückblickend sagen, haben wir ziemlich großen Druck ausgeübt auf den Träger, eben A, durch die Öffentlichkeitsarbeit, aber eben auch dadurch, dass plötzlich die Eltern so engagiert waren. Mhm. Und der Träger hat sich, um das vorwegzunehmen, hat sich dann irgendwann bewegt und hat gesagt, okay, also nachdem es jetzt 500 Mal in der Zeitung gestanden hat und jedes Mal die Kommentare auch der Journalisten irgendwie schärfer wurden, von wegen, da sind so engagierte Eltern und da müssen wir vielleicht doch mal, müsste sich der Stadtkirchenverband mal bewegen, haben sie dann eine wirklich große Summe, geben sie jetzt zum Bau dazu.
Wie sah denn eure Öffentlichkeitsarbeit konkret aus?
Wir haben Journalisten eingeladen, wir haben die durch die Räumlichkeiten geführt. Natürlich immer dann, wenn es richtig, richtig laut war, draußen hat es geregnet wie Sau. Und dann haben wir die eingeladen und auf die Diele gestellt und die konnten, haben mit blutenden Ohren sind die rausgegangen, haben genau den Bedarf gesehen. Okay. Dann haben wir irgendwann Gott sei Dank auch eine Webseite erstellt. Es war super schlecht, aber immerhin, es gab uns. Man konnte uns dann wenigstens auch mal finden. Wir haben eine Facebook-Gruppe. Wo wir wirklich jeden Tag irgendwas gepostet haben zum Thema Rappelkiste und zu unseren Aktionen und wenn wir Helfer gesucht haben oder was auch immer. Also da waren wir sehr, sehr, sehr aktiv. Dann waren wir im Radio verschiedene Male.
Und ich habe auch mal gesehen, dass Frau Meisenburg durch das Radio auch mal einen Preis bekommen hat, ne?
Heldin des Alltags, ich bin Heldin des
Alltags. Das packe ich in die Shownotes rein, dass man ja, sich das auch mal anschaut.
Ja, das war ganz schön. Das musst du dir folgendermaßen vorstellen. Ich hatte keine Ahnung, es war eine Überraschung der Pastorin, ich hatte keine Ahnung, irgendwann klingelte es hier Sturm. Und ich habe gedacht, oh, wer stört mich denn jetzt hier bei der Arbeit? Das gibt's doch gar nicht. Ich glaube, ich saß an der Abschlussarbeit. Und wer stört mich denn jetzt hier? Und habe dann auch noch gebrüllt, oh, und Mensch, Ingo, das ist mein lieber Mann, geh doch mal jetzt endlich an die Tür. Tat er aber nicht. Und dann bin ich hoch, also wirklich laut rein und standen vor der Tür diese Kindergartenkinder mit einem riesen Blumenstrauß und dahinter irgendwie Kamerateam und Mikrofone und ich weiß nicht was. Also war ganz großer Aufriss, muss ich sagen. Ja, und dann haben sie mir eben diese Auszeichnung verliehen. Also es war nach wie vor großartig. Ich glaube, ich sage auch in diesem Beitrag 500 Mal großartig. Das ist ja wirklich toll, Stotter Stammel, aber es war wirklich so schön. Also ja, das hat mich unheimlich motiviert, muss ich sagen.
Super. Also das war, glaube ich, auch das eins der ersten Sachen, die ich gefunden habe, als ich dich gegoogelt habe.
Das steht in meiner Fließjacke wohl gemerkt, ne?
Dieser Überfall. Also großartig. Ja, aber dann scheint es ja aber auch tatsächlich so zu sein, dass du, dass es ja wirklich auch Bedeutung für viele Menschen gehabt hat, was ihr da oder was du da auf die Beine gestellt hast. Ja. Also, die Frage war, wie ist es denn mit der Öffentlichkeitsarbeit, was habt ihr denn tatsächlich auch wirklich konkret gemacht? Jetzt ist es ja so, dass so ein Förderverein an sich ja erstmal in der Regel nicht in Geld schwimmt und ich erkenne das ja hier bei uns vor Ort auch, es gibt meistens immer irgendein Problem und dann rennen die Eltern los und dann wird irgendwie unsystematisch versucht, irgendwie Geld zu organisieren, damit die Hochebene repariert werden kann oder was auch immer. So, und dann spricht der eine aber nicht mit dem anderen. Und
ja, das ist ganz wichtig. Also das ist ja sowieso das A und O. Du musst irgendwie schon also in deinen eigenen Reihen erstmal miteinander kommunizieren. Mhm. Du musst jemanden damit beauftragen, der das macht.
Mhm. Okay.
Ich finde, ich bin davon überzeugt, jeder Verein hat jemanden, der zumindest ansatzweise irgendwie schreiben kann und sich irgendwie auch ausdrücken kann und auch in der Lage ist, mal beim Journalisten anzurufen und das Problem zu schildern. Da muss man eben, aber das muss man vorher eben vielleicht auch mal üben, dass man da nicht irgendwie stotter, stammel und irgendwie sondern dass man genau sagt, ne, das und das und das ist und wir brauchen und ich bitte Sie, kommen Sie und
okay.
Ja.
Ich wollte darauf hinaus, dass die Vereine ja an sich auch wirklich nicht in Kohle schwimmen. So,
jetzt, nicht ganz.
Hast du aber in deiner Ausbildung ja gelernt, ich rechne mal irgendwie 20-30% Budget ein von dem, was du eigentlich erreichen willst.
Ja.
Wie seid ihr denn mit der Budgetfrage umgegangen?
wenn ich ehrlich bin, wie gesagt, da das ja alles nicht strategisch war, auch da gar nicht. Wir hatten gar kein Budget. Wir haben das dann irgendwie immer so, was noch da war, das haben wir dann also zum Teil auch verbraucht. Und nun hat die Einrichtung der Webseite für uns nichts gekostet. Das hat ein Vater gemacht. Mhm. Facebook kostet ja nichts. Ansonsten irgendwie die ganzen Presseartikel und so weiter, das habe ich gemacht. Das hat auch nichts gekostet.
Also ihr habt keine große Materialschlacht gemacht, indem ihr irgendwie symbolisch irgendwelche Sachen noch an den Mann oder an die Frau gebracht habt? Oder?
Doch, das haben wir natürlich gemacht. Wir haben dann immer geguckt, dass wir, wenn wir irgendwie, weiß nicht, wir haben natürlich auch Flyer gedruckt und so weiter. Mhm. Da haben wir uns immer jemanden gesucht, der uns das ehrlich gesagt umsonst macht. Also wir haben, da haben wir halt in den eigenen Reihen immer geguckt, wen gibt es da, wen können wir ansprechen, wer hat irgendwie Kontakte zu, was ist ich, eine von aus unserem Verein arbeitet bei einer großen Versicherung, bei denen haben wir dann das Glück gehabt, dass die den Flyer haben, drucken lassen und so weiter. Okay. Eine andere, dann haben wir eine Grafikerin, die hat uns, wir haben zum Beispiel zu Weihnachten mal Weihnachtspostkarten, die haben die Kinder gemalt, das haben wir dann drucken lassen. Super. Haben wir auch umsonst gekriegt. Also man muss einfach mal ein bisschen gucken, was ist so im eigenen Netzwerk vorhanden.
Wenn wir von den Instrumenten jetzt mal reden, jetzt sprachst du gerade von den Karten, das ganze Operative, die ganze operative Abwicklung, also Frau Meier spendet und Frau Meier kriegt einen Dank. Bei wem lag das?
Bei mir.
Komplett?
Ja.
Von wie viel Spenden reden wir? Eingängen? Also nicht in Summe, sondern sind wir von wirklich tatsächlichen Buchungsvorgängen?
Kann ich dir jetzt ehrlich gesagt nicht so genau sagen, es war schon ordentlich. Es war ordentlich. Weil das ja auch, es war nie, also wir, ich muss immer noch dazu sagen, das ist ein Stadtteil, da ist überhaupt kein Geld vorhanden. Also das ist, das war, wenn jemand gespendet hat, also wenn Oma Kasubke gespendet hat, dann war das nicht viel Geld, aber es waren eben viele Oma Kasubkes, die gespendet haben. Und da macht es einfach die Masse.
Ja, und es ist auch völlig wurscht. Ich meine, das sagen wir im Fundraising ja auch immer. Du musst zwar unterschiedliche Bedarfe auch entdecken, aber ob jetzt eine 5-Cent-Spende drin ist oder ob eine 50 Euro oder eine
50 Euro. Genau, wir haben alles bedankt. Wir haben alles also bedankt. So, und wenn es ein bisschen größer war, habe ich persönlich angerufen, und ja. Und wir haben schöne, wirklich wunderschöne Dankeskarten drucken lassen.
Ja, aber das ist doch, das verstehe ich auch immer nicht. Also ich bin jetzt auch wirklich in der Erzieherausbildung, seit 3 Jahren mit drin. Ich mache mit denen in der Weiterbildung wirklich 4 Tage Sozialmarketing. Ne? Und das Thema Fundraising kommt da auch drin vor. Ich habe manchmal wirklich, wo ich sage, Leute, holt das Brett vom Kopf runter. Ihr habt so viele tolle Möglichkeiten, allein mit den Kids, die ihr tatsächlich seht. Ja. Lasst die doch Postkarten malen. Lasst da 50 Dinge auf Vorrat machen.
Ja? Genau das. Und das zu jeder Jahreszeit kannst du das im Grunde machen.
Nee, aber wir wissen, wieso sollen wir den Postkarten machen, wenn wir gar nicht wissen, dass da überhaupt ein paar Spenden reinkommen.
Wir haben zum Beispiel die Kita-Kinder, wir haben das große Glück, dass unsere Erzieherinnen irgendwann wach geworden sind, das war überhaupt gar kein Problem mehr. Also als sie gemerkt haben, irgendwie, dass da tut sich jetzt was und irgendwie in dieser Zustand von, oh Gott, wir werden dicht gemacht, das kann vielleicht abgewendet werden, die sind so eingeschert, das war sensationell. Und die haben die Kinder auch echt auf Spur gebracht und die Kinder waren vor allen Dingen total begeistert. Also es gibt kein Kind im Kindergarten, das nicht irgendwie bei Rappelkiste sofort sagen kann, was ist das eigentlich? Also so heißt der Bewegungsraum nicht, so heißt das Projekt Rappelkiste. Und die Kinder waren halt hochmotiviert. Die Kinder sind mit den Erzieherinnen mit dem Bollerwagen auf den Markt gefahren, viele Male und haben da alles verkauft, was nur möglich war. Also ihr, wie gesagt, diese Weihnachtsgarten oder selbstgebasteltes und. Da sind halt nie Riesensummen zusammengekommen, aber wir waren halt immer irgendwie im Gespräch. Mhm.
Nachdem du dann deine Ausbildung begonnen hast oder auch, na gut, abgeschlossen, da warte ja schon ein bisschen weiter, aber unterstelle ich dir jetzt mal, dass du ja sicherlich auch dann strategische Gedanken gemacht hast, also wirklich von Ziel, Zielgruppen, Kommunikationsziel bis hin dann letztendlich tatsächlich auch zu den Instrumenten. Hat deine Ausbildung dazu geführt, dass ihr was verändert habt im tatsächlichen Tun?
Ja, wir haben also ganz wichtig, wir haben erstmal überhaupt eine Bedankung eingeführt, das hatten wir vorher nicht. Also das fand ich das A und O. Und,
ihr habt nicht bedankt?
Wir haben vorher nicht so bedankt. Also dann haben wir mal einen Aushang gemacht oder so. Aber das liest ja im Grunde keiner, ne? Hm. Also Oma Kasubke kommt ja nicht im Kindergarten vorbei. Nein, wir haben, also wie gesagt, ich fand, das war ganz wichtig, dass wir uns richtig
offiziell... Ich lese da immer nur Scharlach und Magen-Darm in den Aushängen, wenn ich reinkomme.
Blöd, Läuse, weißt du, diese Sache. Ne? Und genau. Daneben vielen Dank übrigens. Wir haben von XY eine Spende gekriegt. Genau, also das hat sich dann schon geändert. Das finde ich auch total wichtig. Also daran führt ja kein Weg dran vorbei. Und das kam auch gut an. Also das merkte man auch. Also die Leute, die natürlich die mit der Bedankung gekriegt haben, da kam dann ganz oft gleich nochmal wieder was zurück. Das war großartig.
Okay.
Ja. Dann haben wir überhaupt mal Listen geführt. Also da ist überhaupt mal eine Spenderdatei, hatten wir vorher auch nicht. also dass überhaupt Adressen auch gesammelt haben oder ne, das gab es vorher alles nicht.
Jetzt hören ganz, ganz viele Menschen zu aus kleinen Vereinen, die jetzt sich fragen, wie habt ihr das denn gemacht?
Einfach mit einer Excel-Datei, ganz einfach.
Miep. Okay.
So, ja.
Ja, okay.
Also das, ja, das ging aber auch. Mhm. Also ich glaube einfach, man hat ganz viele Möglichkeiten, man muss die einfach an dieser Stelle einfach mal nutzen. Also das kann man mit ganz einfachen Onboard-Mitteln machen.
Hauptsache tun.
Also Hauptsache man macht es überhaupt, genau.
Ja, genau. Ja. Also das würde ich, glaube ich, irgendwie auch als absolute Botschaft von dir jetzt durch den ganzen Podcast schreiben. Einfach machen. Nicht machen, denken, machen, sondern machen.
Ja, ja. Ja. Und einfach auch mal zeigen, mit wie, also man ist begeistert und man brennt für was und dann muss man es einfach auch mal nach außen tragen.
Bin dir ins Wort gefallen bei der Frage, strategisch, was hat es dich verändert? Hast du gesagt, Bedankung, Software, gibt es noch was? Was sich verändert hat dadurch, dass du die Ausbildung begonnen hast?
Naja, das habe ich ja schon gesagt, wir die Öffentlichkeitsarbeit insofern ausgeweitet haben, dass man uns im Netz auch gefunden hat, das fand ich jetzt auch nicht so unwichtig. Mhm. Ja, das war es, glaube ich.
Okay.
Mein Stichwort, was wir noch verändert haben könnten. Ich glaube, ich sehe gerade den Wald vor lauter Bäumen nicht. alles geändert. Alles.
Also, wie war denn, wenn du sagst, Öffentlichkeitsarbeit, unterscheiden wir auch immer noch zwischen interner und externer. Wie lief es? Du hast jetzt sehr viel über die externe und auch über die interne im Förderverein gesprochen. Wie sah das denn aus mit der Kommunikation A gegenüber dem pädagogischen Team der Kita und B gegenüber dem Träger? Was lief denn da? Habt ihr da irgendwie Joe Fixe gehabt oder wie habt ihr überhaupt miteinander gesprochen?
Wir haben also mit den Erzieherinnen und mit dem Kita-Leiter, da bin ich halt regelmäßig in die, wie heißt das, in diese Gruppen, nee, wie heißen das nochmal, diese Teambesprechung, Teammeetings gegangen und habe halt informiert, was wir machen und wo ich Hilfe brauche und was passieren muss und so. Und einfach informiert, wie ist eigentlich der Stand der Dinge, das war das eine. Und mit dem Träger, wie gesagt, das war ein bisschen schwierig, ja, weil das eher über die Kirche lief, die da eben, wie gesagt, noch mit im Boot lief.
Also haben die euch dann, sag mal, dann machen lassen oder haben die im Nachhinein auch wirklich aktiv unterstützt oder haben die gesagt,
irgendwie... Da gab es überhaupt keine Unterstützung. Also ehrlich gesagt, haben die uns ganz lange einfach furchtbar ignoriert. Immer wenn wir haben ganz viele Briefe geschrieben, anfangs freundlich und bittend und nachher auch ehrlich gesagt ein bisschen drängend, drängender und da kam nichts zurück. Nie.
Da stellt man sich doch irgendwann die Frage, wofür mache ich es eigentlich, oder?
Ja, ich finde aber, das gehört ja dazu. Man muss schon irgendwie mit Frust umgehen können und das auch aushalten können. Das ist eben so. Also wir wussten ja, wofür wir das machen. Das sehen wir ja auch. Ne? Wir haben unsere Kinder nach Hause gekriegt im Winter, die hier total durchgedreht sind dann daheim, weil sie im Kindergarten nicht ausgelastet waren. Ich finde, da stellt sich die Frage nicht mehr, warum brauche ich das nochmal?
Aber dann jetzt nochmal tatsächlich eine Kernfrage. Du sagst, wir wussten es, wofür wir es tun, nämlich für die Kids. Ich erlebe Kitas häufig wirklich als Hort der rein persönlichen Notlage. Situationsklärung, so, nämlich ich kann meine Kinder parken und kann wieder arbeiten gehen, so in vielen Fällen. Wie kannst du denn dann Menschen, oder bei dir scheint es ja jetzt so zu sein, dass es funktioniert hat, aber wie überzeugst du Menschen, sich dann zu engagieren für eine Kita, von denen du weißt, nach 3 Jahren ist doch eh alles durch und dann habe ich hier auch keine Blagen mehr in der Kita. Und dann,
ja, das stimmt. Also wir haben das auf 2 Kanälen gemacht. Erstmal haben wir die Kinder angesprochen. Mhm. Also und eben, ich habe das Gefühl, dadurch, dass die Kinder so begeistert waren, waren irgendwann auch die Eltern begeistert und wir haben die Eltern direkt angesprochen. Aber ich gebe zu, es ist eine Riesenherausforderung. Und natürlich haben wir nicht jeden erreicht, wahrlich nicht. Wie gesagt, von 40 Mitgliedern sind 6 richtig aktiv und der Rest ist mal ab und an. Und ganz und ein Großteil natürlich habe ich nie gesehen. Also es ist, als wären die existent da. Das stimmt schon. Also die Frage ist doch aber, musst du wirklich jeden Einzelnen bis zum Schluss erreichen oder kannst du es auch mit denen machen, die Lust drauf haben und die nicht irgendwie so egoistisch denken, oh scheiß drauf, nach 3 Jahren habe ich die Anstalt sowieso verlassen.
Ja, ist richtig.
Ja. Ich glaube, alle kriegst du wirklich letztendlich nie. Ich glaube, das ist einfach so. Davon habe ich mich irgendwann verabschiedet von dem Gedanken.
Nochmal, ich finde die Zahl von 40 bei 90 Kindern, auch wenn es sicherlich Doppelungen gibt, ich finde das schon richtig gut. Also wirklich.
Ja, mich hat das ehrlich, nee, finde das nicht gut. Ich, wie gesagt, also dadurch, dass hier ja seit Generationen Leute ihre Kinder hinschicken, hätte ich schon gedacht, irgendwie die bleiben uns erhalten. Aber dem ist nicht so. Das ist vielleicht aber auch naiv von mir.
Was heißt denn Fördervereinsmitgliedschaft bei euch? Das heißt, ihr werdet Fördermitglied und bezahlt was
im Monat? 10 Euro im Jahr.
10 Euro? 10?
10.
10 Euro?
10 Euro im Jahr, also nichts. Nix.
Aber ja, da ist doch letztendlich, ist doch du brauchst ja auch nicht mal so eine Vollkostenrechnung anlegen. Da kannst du ja eine reine Sachkostenrechnung anlegen. Da bist du doch schon bei mehr Kosten für die Verwaltung eines Mitglieds im Jahr, als dass die zahlen.
Wir haben ja in dem Sinne keine große Verwaltung. Wir schreiben. Ja,
aber das Rausschicken des SEPA-Mandats oder zumindest oder das der Bestätigung oder das sonst was, der Einladung
zur Wahl. Das machen wir alles zu Fuß. Das kann man auch alles mit Bordmitteln machen. Wir haben auch mal ein Spendenmailing gemacht. Das haben wir alles nicht per Post geschickt. Das war jetzt natürlich auch keine riesen Auflage, das waren 300 Stück, aber immerhin, das haben wir alles mit
per Hand. Julia, das sind unter einem Euro im Monat.
Ich weiß, Mike, ich weiß das, aber es gibt da interne Schwierigkeiten, niemand möchte diesen Preis erhöhen. Und wie gesagt, es ist ja auch wirklich eine Zielgruppe hier, die absolut keine Kohle haben. Also wir haben 38% sind Sozialhilfeempfänger. Da kannst du nicht.
Okay, aber ist es dann eine feste Summe oder kannst du freiwillig auch mehr geben für eine Fördermitgliedschaft?
Das machen tatsächlich ganz viele.
Okay. Mhm.
Okay. Ja, aber so ist es eine festgeschriebene Summe, 10 Euro und Ende. Aber viele geben tatsächlich. So.
Mit Öffentlichkeitsarbeit, sowohl intern als auch extern, könnt ihr nicht dann die 413.000 Euro akquirieren.
Nein.
Wie ging es denn dann tatsächlich?
Wir haben unendlich viele Aktionen gemacht. Also wir haben zweimal einen Sponsorenlauf organisiert, was großartig war.
Auch aufwendig, oder?
Riesenaufwendig, aber das hat einfach total viel Spaß gemacht. Und dadurch hatten wir wieder ganz viel, haben wir eine riesengroße Öffentlichkeit hergestellt hier bei uns im Stadtteil. Mhm. Wir haben, ich weiß nicht, wie viele Schnittchen Kuchen, also Kuchenstücke verkauft. Wir haben diverse Tombola gemacht. Tombolas? Wie ist eigentlich die Mehrzahl von Tombola?
Ganz ehrlich.
Weißt also, du auch nicht, oder?
Ich glaube, es ist nicht Tombolen. Also
haben mehrfach eine Tombola organisiert.
Meldepflichtige Glücksspiele, nennen wir es so.
Richtig, richtig. Wir haben eine Spendenhotline, das war sehr nett, da waren wir bei Radio FFN im Tonstudio mit den Kindern. Die haben ein Liedchen aufgesungen, Du bist Spitze, lohnt sich übrigens wirklich, das sich mal anzuhören, total nett. Und dann hatten wir
Du schickst mir den Link und ich pack's in die Shownotes.
Sehr gerne, sehr gerne. Dann haben wir eine Spendenhotline eingerichtet, da konntest du anrufen und dir die Kinderlein anhören und dann haben die eben gesungen, Du bist Spitze. Ich meine, ich möchte jetzt nicht singen, weil ich wirklich nicht singen kann, aber es war so schön. Das war so, so schön. Oh, was haben wir noch gemacht?
Ganz ehrlich, das sind dann immer noch, das sind dann vielleicht 100.000 Euro.
Das ist der Kleinkram. Dann haben wir, wie gesagt, zwei Mailings gemacht, hier in so einem Kirchengemeindeheft, da hatten wir mit Überweisungsträger, die hätten wir auch angeschafft.
War das erfolgreich?
Nein.
Ja, genau.
Nein, nee, das war nicht erfolgreich. Aber ich meine, gut, es sind immer so kleine Summen, also es waren jetzt, ich glaube, 1.600 Euro, die da zusammenkamen. Ja. Nee, das ist jetzt nicht die große
Summe. Hakt es ab in der Schublade Öffentlichkeitsarbeit.
Genau, ganz genau. Ja, aber immerhin, also wir haben uns irgendwann gefreut über jeden Cent, muss man sagen. Da haben wir eine Sparschwein-Aktion gemacht, da haben wir von der Sparkasse, das war sehr, sehr gut, da haben wir von der Sparkasse so kleine Sparschweinchen gekriegt, die haben wir dann, jeder, der wollte, hat das mit nach Hause genommen und konnte es dann da schön füttern. Das war unser Tommy. Oder stand in den Geschäften und das ist richtig gut gelaufen. Und da sind auch die Leute nicht nur einmal gekommen und haben ihr Sparschwein bei uns geleert und wieder mitgenommen. Es war richtig, richtig gut. Also das war schön. Ja, und dann, und jetzt, um auf den Punkt zu kommen, wir haben natürlich Anträge bei Stiftungen geschrieben. Und das war letztendlich das, was im Endeffekt die großen Summen gebracht haben. Wir haben das große Glück gehabt, dass uns Aktion Mensch fördert und die IKEA-Stiftung, obwohl es da auch in der Ausbildung immer hieß, die werden nie im Leben, werden die das finanzieren.
Am IKEA?
Beides, sowohl Aktion Mensch als auch IKEA, und das
ist großartig. Also Aktion Mensch tatsächlich ist ja die Frage, welches Programm du reinkommst und was es eigentlich tatsächlich geht. Aber die IKEA-Stiftung habe ich jetzt in so vielen Fällen echt als richtig großartigen Partner schon erlebt.
Ja, und wirklich großzügig, muss man auch sagen. Also das war der Tipp überhaupt.
Ja, easy im Umgang auch.
Die schließe ich auch in mein Abendgebet mit ein. Also ganz ehrlich sagen, total nett und unkompliziert und ganz großartig.
Aber man vielleicht an der Stelle jetzt auch nochmal erwähnen muss, für all diejenigen, die jetzt schon ihre Stifte zücken oder parallel anfangen zu googeln, bei der IKEA-Stiftung kriegt man keine IKEA-Möbel, wichtig zu wissen.
Keine IKEA-Möbel, nein, auf gar keinen Fall.
Ne? So, also es ist nochmal ganz wichtig zu wissen. Okay, also ihr habt Stiftungsakquise gemacht. Jetzt mal vielleicht für diejenigen, die jetzt auch sich hier reingeklickt haben und noch gar nicht wissen, was Stiftungsakquise, was ist das und wie macht man das?
Also man muss einen sehr, sehr guten, sehr professionellen, bitte ohne Rechtschreibfehler gestaltetes Anschreiben machen, indem man ganz konkret sagt, was man braucht, was man damit machen will und indem man das fand ich eben persönlich auch richtig, indem man darstellen kann, dass man mit dem Geld verantwortungsvoll umgeht und nachher auch eine gute Öffentlichkeitsarbeit darstellen kann.
Wie komme ich denn an diese IKEA-Stiftung? Ich meine, man muss ja erstmal wissen, dass die überhaupt existiert.
Wie kommst du, was will ich dazu sagen? Jetzt kannst du googeln oder was,
welche Stiftung. Nein, die Frage ist ja, es gibt ja einfach 30.000 Stiftungen in Deutschland. Ja,
aber da kannst du, es gibt ja diesen, Gott, das musst du mir aber mal helfen, es gibt doch diesen Stift, dieses.
Ich will ja jetzt nicht testen oder ich will dich ja nicht in den Betrug bringen.
Doch, das ist doch.
Ich will nur wissen, wie ihr es gemacht habt.
Also ich habe so gemeint, ich bin über diese, ja, siehst du, sage doch, Stotterstammel, du musst eben über dieses Stiftungsportal, wo du gucken kannst. Du kannst ja genau sagen, ich suche in dem und dem Bundesland beispielsweise für den und den Bereich Kindersport, was ist ich, Senioren, keine Ahnung. Und das, da kommst du ja schon an der
Adresse. Ja, es gibt den Bundesverband Deutscher Stiftungen auf Stiftung.org.
Das war, danke schön, darauf
gibt es schon eine gewisse Datenbank, aber letztendlich, also ich hätte mir jetzt wirklich ernsthaft gedacht, deswegen dachte ich, es wäre eine Steilvorlage für dich gewesen, dass du sagst, na natürlich haben wir auch das Stiftungsverzeichnis angeschafft und das stand hier immer bei mir auf dem Schreibtisch und immer.
Das haben wir nicht gemacht.
Okay.
Also ich habe es jetzt, aber das haben wir da nicht gemacht.
Also es war Aktion Mensch, es war IKEA, war noch wer mit dem Boot?
Viele Banken waren dabei.
Okay, also Banken, Stiftungen von Banken.
Genau.
Okay. Mhm. Und irgendwann wird ja dann der Punkt gekommen sein, wo ihr festgestellt habt, das ist ja gar nicht mehr so weit entfernt vom eigentlichen Ziel, oder?
Ja, das hat uns auch selber alle überrascht. Also es ging auch plötzlich ganz schnell. Das war, ich sagte es ja schon, irgendwann hat der Träger ja ein Einsehen gehabt und hat festgestellt, also okay, an den kommen wir jetzt irgendwie nicht mehr vorbei und hat dann sein Portemonnaie geöffnet. Und damit war dann eine ganz, ganz große Summe schon im Topf. Und das war sozusagen, da gab es dann kein Zurück mehr an der Stelle.
Das ist jetzt noch gar nicht so lange her, ne?
Nee, das haben wir im September. Also letztes Jahr im September.
Und es ist jetzt so wasserdicht, dass letztendlich wirklich die Bagger rollen können? Oder gibt es noch irgendeine Hintertür, dass das vielleicht doch alles noch schief geht?
Nein, es wird nicht mehr schief gehen, aber ich muss schon sagen, die Baukosten erhöhen sich stetig. Also 413, wie gesagt, sind wir. Wir haben mal 300.000 Mal angefangen. Also das ist schon heftig. Und jetzt sind wir gerade dabei, dass wir die Ausschreibungen an die Handwerksbetriebe machen. Und die kommen zum Teil zurück und liegen also astronomisch über den ursprünglich gedachten Dingen. Das ist aber jetzt nicht mehr meine Aufgabe. Also da muss jetzt die Architektin ran und der Bauherr, und das ist die Kirche in diesem Fall. Ja. Und da müssen die jetzt einfach nachverhandeln. Das ist nicht mehr meine Sache.
Aber jetzt nochmal vom Spendensammeln zum Fundraising zurück. Du hast ja am Anfang gesagt, dass ihr zum Beispiel jetzt bei dieser DM-Aktion überhaupt keinerlei Adressen gesammelt habt, gar nichts gemacht habt, keine Bindung. So, und jetzt seid ihr eigentlich auf einer sehr speziellen Situation, nämlich ihr habt ein finanzielles Ziel erreicht, ihr habt Adressen gewonnen und viele kleine Organisationen machen jetzt den Fehler und packen die Sachen zu den Akten und die Akten in den Keller.
Nein, die Leute müssen jetzt schon, also wir machen es schon so, wir informieren jetzt über den Stand der Dinge. Also ich finde, die Leute müssen einfach auch wissen, die uns so unterstützt haben, die müssen jetzt auch wissen, was jetzt passiert, nämlich das, was passiert. Und wir haben das genaue Datum steht noch nicht fest, aber wir möchten im Sommer eben natürlich Richtfest feiern. Und da laden wir die ein, natürlich, unsere Spender, unsere Unterstützer.
Wird es für die irgendeine Möglichkeit geben, ich sag mal, mit einer besonderen Art und Weise vielleicht auch noch für einen kleinen Obolus Mitglied im Förderverein zu werden? Oder wollt ihr das konkret rangehen oder wird das nur eine Ableitung sein aus dem, was ihr eh tut?
Ehrlich gesagt habe ich mir darüber noch keine Gedanken gemacht, aber natürlich wäre das da nochmal schön, ja. Also was wir auf jeden Fall haben werden, ist eine Spendertafel. Die schön sichtbar. Da gab es lange Diskussionen darüber, wo wir die hinstellen. Die sollte dann irgendwie versteckt werden in den Kita-Räumen. Das ist natürlich Quatsch, das muss natürlich jeder sehen. Also, ja. Kommt.
Sehr schön. Mann. Ich finde es großartig, einfach ein Projekt zu haben, was jetzt auch wirklich funktioniert im Kita-Bereich. Wie gesagt, ich kriege das jetzt auch über die Weiterbildung, die ich da durchführen darf, mit, dass es unheimlich schwer ist, da was zu finden, was wirklich jenseits von Zufall auch mal an den Start geht und auch realistisch umgesetzt wird. Wenn du jetzt die ganzen Erzieherinnen vielleicht mal nimmst oder auch Eltern nimmst, die jetzt vor einer ähnlichen Situation stehen würden. Jetzt haben die alle keine Julia. Natürlich können sie dich buchen, ja, zu einer Unterstützung.
Ja,
klar. Aber ich sag mal, gibt es so 3 bis 5 Tipps, fangen wir mal mit 3 an, die du denen geben würdest, worauf die am Anfang achten sollten, was sie tun und vielleicht auch, was sie nicht tun sollten?
Also was sie auf jeden Fall tun, sich erstmal Gedanken machen, was sie überhaupt machen, erreichen wollen und wo sozusagen ihr Alleinstellungsmerkmal ist, was sie auszeichnet, das ist das Erste. Ich habe da den Eindruck, das haben viele Einrichtungen, wissen das eigentlich gar nicht, überhaupt nicht. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass sie in den eigenen Reihen mal gucken, was haben sie da überhaupt an Potenzial. Also dass sie einfach mal gucken, welches Netzwerk können wir überhaupt bedienen, wen können wir ansprechen, wen kennen wir, der jemanden ansprechen kann, haben wir vielleicht Kontakt zu Prominenten oder so weiter. Das ist, finde ich, ist ganz wichtig. Und dann nochmal, kann ich gar nicht anders sagen, nochmal Öffentlichkeitsarbeit. Bitte, bitte Öffentlichkeitsarbeit. Okay. Gut gemacht, bitte auch.
Ja, das ist, vielen Dank. Also ich sag mal, mein Minimalziel bei meinen 4 Tagen, die ich mit den Erziehern immer verbringe, ist, dass ich immer sage, ich möchte, dass ihr nach diesen 4 Tagen Sozialmarketing rausgeht und nie mehr in eurem Leben Comic Sans als adäquate Schriftart einsetzt.
Nein, das wäre auch schön,
ja. So, die verstehen das nicht. Die kriegen das nicht hin. Also es gelingt mir nicht zu vermitteln, warum das nicht geht. So, ja. Aber
immerhin werden deine Erzieherinnen ja noch ausgebildet. Ich habe das Gefühl, das ist ansonsten überhaupt nicht Thema in den.
Ja, das machen ja auch nicht alle Erzieherinnen. Das machen diejenigen, die eigentlich weg wollen vom Bauteppich. Also die eine Weiterbildung machen, um zu so einer Fachwirtin, dass sie anschließend irgendwann auch mal eine Kita oder ein Familienzentrum leiten können. Mhm. Ja, okay, also was wollen Sie überhaupt? Ein USP ist wichtig, in den eigenen Reihen schauen und vor allen Dingen Öffentlichkeitsarbeit machen. Prima, dann funktioniert es dann schon.
Nee, es ist zumindest ein Anfang. Ja. Es ist zumindest ein Anfang, besser als nichts, genau. Sehr und dann gut. Machen. Mhm.
Also ganz ehrlich, ich finde das wirklich toll und bin auch dankbar dafür, dass du dir A, so viel Zeit genommen hast und B, auch einfach diese ganzen Details und diese ganzen Insights einfach auch mal teilst, so an der Stelle. Ich glaube, dass das Problem mit den Kitas mehr als 50% der Kitas in Deutschland haben.
So. Ich denke, das wird so sein, ja. Und wenn du dir die Einrichtungen anguckst, die sind ja wirklich in einem katastrophalen Zustand. Natürlich nicht jeder, also wir haben hier auch eine städtische, das wollen wir auch, wir haben eine städtische Kita, die hat hier direkt nebenan gemacht für 3,9 Millionen Euro, die haben überhaupt keinen Bedarf. Gar nicht. Die sieht aus wie aus dem Ei gepellt. Und unsere.
Habt ihr euch mit Mitbewerbern beschäftigt?
Ja. Wir haben natürlich geguckt, was gibt es hier noch. Na klar. Und es gibt auch andere Kindergärten und so weiter hier im Umkreis, also die oder Elterninitiative, dann jede Menge Sportvereine. Natürlich graben die auch alle im gleichen Wasser wie wir, ne? Ist ja klar. Wie sagt man das, im gleichen Wasser? Nein, aber die schwimmen im gleichen Wasser wie wir, natürlich.
Okay. Ja, ich meine, Hannover ist ja jetzt auch an sich, auch wenn jetzt der Stadtteil, so wie du es beschreibst, ja auch nicht gerade zu den sozial Stärksten gehört in Hannover, ist natürlich Hannover an sich jetzt auch durchaus relativ, ja. Also es sind nicht wenige Organisationen, die dort um Spenden werben. Es sind schon durchaus relativ viele.
Das stimmt, ja. Also was wirklich, das war immer so mein Eindruck, was wirklich ein Problem ist, sobald man sagt, ja, das ist übrigens in kirchlicher Trägerschaft, ging bei, also zumindest am Anfang, wirklich bei vielen potenziellen Spendern und vor allen Dingen auch bei Unternehmen, ging sofort die Klappe runter, auch eine Kirche hat es ja. Also das war am Anfang wirklich ein Riesenproblem, mit dem wir zu kämpfen hatten.
Okay. Wann schmeißt du?
Wann schmeiße ich was?
Den Vorsitz des Fördervereins und sagst, ich übergebe es jetzt in die nächsten treuen Hände?
Im Oktober.
Gibt es eine Nachfolgerin, einen Nachfolger?
Nein.
Schön.
Deswegen sage ich da so zögerlich. Nein, es gibt. Nee.
Ja, das ist nicht mehr so lang bis dahin.
Nee. Ja, daran müssten wir auch nochmal arbeiten, aber momentan sehe ich da auch niemanden, der sich drängt.
Ja. Aber. Habt ihr auch die Frage, wer will in diese Fußstapfen? Ne? Ich meine, noch ein Haus bauen geht nicht. Und selbst wenn, also die Erwartungshaltung ist natürlich jetzt, oder die, nee, nicht Haltung, sondern die Latte ist natürlich jetzt sehr hoch gehängt.
Ja, die Latte hängt hoch. Aber wie gesagt, der Bedarf ist so riesengroß. Das Außengelände muss jetzt neu gemacht werden. Also da rechne ich auch nochmal mit 20.000 Euro. Das ist jetzt nicht eine Riesensumme, aber es ist doch schon Geld. Also,
und wie hoch ist die Chance, dass man auf dich zukommt und man sagt, ach Julia, bitte machst du es nochmal? Komm, noch ein Jahr, nur noch ein Jahr.
Ein Jahr geht nicht, weil wir ja eine Satzung haben. 2 Jahre wären es dann. Und okay.
Lassen wir es so stehen.
Lassen wir es so stehen. Grummel. Naja, ich habe ja schon gesagt, mein Sohn kommt jetzt in die Schule, da gibt es ja auch einen Förderverein. Mal gucken, ne, was da so los ist.
Wolltest du dich nicht selbstständig machen und nicht nur ehrenamtlich tätig sein?
Nein, ich werde den Mann zum, dann zu dem Elternabend schicken, an dem das...
Sehr gut.
Also da nehme ich mal deine Anregung vom Anfang auf.
Also ganz ehrlich, das Thema Schulelternabend, da habe ich noch mehr Schiss vor als vor den Kita-Elternabenden.
Ach.
Oh Mann.
Ey. Das ist bestimmt nicht so schlimm.
Ja, das in Niedersachsen ist alles ganz anders als in NRW.
Ganz anders, ganz anders.
Ganz ja, bestimmt.
Ja, super, da gibt es meine Eltern, die dumme Fragen stellen, nie.
Wie kriegen wir denn jetzt den Bogen positiv noch rum? Positiv fällt noch was ein. Warum haben wir eigentlich diesen Podcast gemacht? Oder wie kam das eigentlich dazu? Einmal natürlich was Schönes mit dir zu sprechen und weil das Thema einfach großartig ist. Aber auf der anderen Seite... noch viel mehr, weil man alles das, was wir jetzt besprochen haben, demnächst auch noch nachlesen kann. Ich darf da jetzt noch nicht ein bisschen mehr zu sagen, worum es eigentlich geht, aber es wird im Laufe des dritten oder vierten Quartals dieses Jahres tatsächlich ein kleines Buch geben zum Thema Kita-Fundraising und da werden wir, vielen Dank für diese Möglichkeit, liebe Julia, dann eben auch die Kita, die wir jetzt kennengelernt haben, auch nochmal mit genau den Praxisbeispielen sehen, die du jetzt benannt hast und dort werden wir auch auf diesen Podcast verweisen, dass man das alles nochmal nachhören kann, was letztendlich dann auch in diesem Papier drin steht. Dazu dann aber dann mehr, wenn es dann auch wirklich gedruckt ist.
Und dann gibt es von der Rappelkiste auch schon was zu sehen, denn morgen kommen die Bagger.
Sehr schön. Ich möchte gerne von dir, das müssten wir jetzt verabreden, auch ganz viele Links haben, dass ich die runterpacken kann in die entsprechende Episode. Wenn morgen die Bagger anfangen, ist es ja ein Feiertag für Recklingen. Super.
Absolut.
Und für dich sowieso, ne?
Ich glaube, es steht auch im Kalender hier.
Großartig.
Super. Für mich sowieso, ja.
Wir haben, ich habe jetzt noch nicht so wirklich viele Menschen, die interviewt worden sind oder mit dem ich sprechen durfte. Der Interviewpartner darf sich immer zum Ende aussuchen, für wen denn eine kleine Spende übergeben werden darf. Also wem das Ganze hier gefallen hat, auf wo man dann hingehen kann und nochmal seine 5 Euro loswerden kann. Ich habe so eine Vermutung bei dir, oder?
Ich würde mich natürlich schon freuen, wenn die Rappelkiste bedacht werden könnte, weil wir immer noch ein bisschen Geld brauchen, auch ein bisschen mehr für die Innenausstattung.
Dann sag doch mal bitte mal den Domainnamen.
Rappelkiste-Rickling.de
Recklingen, ne?
Recklingen, genau. Okay, du schreibst es ja auch alles nochmal fröhlich
runter. Selbstverständlich, so. Und dort gibt es dann eben auch einen Spendenbutton und da kann man was loswerden.
Da gibt es leider keinen Spendenbutton, denn wie gesagt, das haben wir dann nicht mehr eingepflegt.
Das heißt,
die Tipps aus dem Online Fundraising-Kurs wird da leider nicht mehr eingepflegt.
Aber was dort hoffentlich steht, ist die Kontonummer.
Absolut, die steht. Ja.
Das ist ein bisschen energetische höhere Hürde dann an der Stelle, aber
wenn man wirklich will, klappt das.
Sehr gut.
Ja, ich freue mich.
Ja, liebe Julia, vielen Dank für deine Zeit und für deine ganz vielen Einblicke hier an dieser Stelle. Möchtest du noch was sagen?
Nö.
Wann sehen wir uns denn wieder?
Bald, bitte. Du bist ja, hast ja gerade schon gesagt, du bist häufig in Hannover. Ich verstehe gar nicht, wieso du nicht auf einen Kaffee
vorbei. Ja, aber das kennst du, also der Jona aus Berlin, der sagt immer, ich bin ein Rein-Raus-Berliner und vermutlich bin ich so in Hannover auch eher so ein Rein-Raus-Hannoveraner. Das heißt, also ich bin morgen zum Beispiel wieder in Hannover. Aber das ist dann sowas, da raus aus dem Bahnhof, rein da, wo ich hin muss, 3 Stunden da sitzen und wieder raus und aus Hannover. Genau.
Ja, dann, was soll ich jetzt sagen?
Ja, wir sollten es trotzdem mal tun.
Gerne.
Ja. Ja. Bist du eigentlich schon Mitglied im Alumni-Verein geworden?
Ich habe nie was gehört davon, aber ja, unter deinen Augen sogar.
Ja, das liegt deshalb daran, dass tatsächlich momentan es eine Personalumschwung bei der Fundraising-Akademie gab und die Person, die das bislang betreut hat, nicht mehr da ist und die neue Person, die es dann machen sollte, nach 6 Wochen wieder gegangen ist, nachdem sie gerade eingearbeitet war. Und deswegen liegen die Sachen dort. Aber umso schöner zu wissen, worauf ich hinaus wollte, war, dann sehen wir uns vielleicht ja auch nochmal auf der einen oder anderen Alumni-Vereins-Geschichte.
Ja, ich würde mich sehr freuen.
Ich mich auch. Liebe Julia, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und alles Gute. Und liebe Hörerinnen und Hörer, das war die aktuelle Folge vom Fundraising Radio über das Thema Fundraising in Kitas. Wie immer gilt, Kommentare, virtuelle Dartpfeile oder auch Plastikbällchen gerne über die entsprechenden Kanäle, die ihr auch in den Shownotes findet. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Thema. Alles Gute und bis dahin. Tschüss.
Fundraising Radio.